sofort. Weht mir hier ein ganz anderer Wind durch diesen Saustall. Dieses laxe Rumgearbeite muss mir aufhören.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 vom Wartungsfenster vom 8. November 2023. Mit dabei mein Ernie.
Claudia.
Genau, ich bin hier der Schromberg. Es war unverkennbar. Ich hatte die Kollegin
auf dieses... Ich dachte, das sind Outtakes von der Betriebsfeier Anfang des Jahres.
Genau, das haben wir hier so aufgenommen. Als ich Anfang des Jahres zum Geschäftsführer bestellt wurde, war das die erste Ansage.
Keiner war überrascht.
Nein, das ist doch hier alles. Wir sind doch eine Familie. Hast du schon den Obstkorb gesehen?
Welche? Und den Obstkorb aus Dominosteinen, ja?
Mit was sind die eigentlich gefüllt?
Wie, mit was sind die gefüllt? Dominosteine?
Ja.
Isst du keine Dominosteine?
Das ist ja das.
Marzipan, Lebkuchen und Gelee. Apfelgelee, meine ich. Apfelgelee. Ist das Apfelgelee? Ich meine, das ist Apfelgelee.
Also, wenn ich mir die Zutaten von Dominosteinen durchlese, denke ich mir immer so, da lässt sich die Finger machen. Das Problem ist, wenn ich dran vorbeigehe, dann kann ich halt doch nicht dran vorbeigehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wer geht denn dran vorbei?
Ja, auf jeden Fall einen Obstkorb haben wir nicht. Wir überzeugen hier mit anderen Benefits.
Ja, und die stehen natürlich im Foyer, wo man, wenn man hier ist, mindestens 25 Mal am Tag vorbeiläuft. Und,
spätestens auf dem Weg zur Kaffeemaschine.
Hast du eigentlich von Coffee Badging schon mal gehört?
Was ist denn Coffee Badging?
Das ist Unternehmen, die Homeoffice-Freiheit zurückgedreht haben nach der Pandemie, haben wohl, habe ich zumindest mal gehört, dass das ein oder andere Mal das Problem, dass die Mitarbeiter dann ins Office fahren und demonstrativ nur Kaffee trinken.
Oh boy.
Also einen nach dem anderen. Und dann fahren sie wieder nach Hause, wenn sie ihre Pflichtstunden erfüllt haben. Ich bin ja froh, dass wir keine Pflichtstunden haben.
Ich glaube, was das angeht, da sind wir hier echt auf einer Insel der Glückseligen, hätte ich fast gesagt. Es ist ja auch jetzt wieder so. Ne? Ich meine, wir haben uns jetzt das erste Mal seit 2 Wochen jetzt wieder gesehen. Letzte Aufnahme oder haben wir uns dazwischen gesehen?
Letzte Woche haben wir uns gesehen.
Ach doch, zu unserem
Team-Meeting. Letzte Woche haben wir uns gesehen. Einmal zum Team-Meeting,
genau. Mhm. Was ich auch demonstrativ in Präsenz angesetzt habe. Wir hatten über die Pandemie ja so ein Teams-Call etabliert. Ganz am Anfang mit allen, jeden Tag nachmittags. Dann später wurde das dann schon in Vertrieb und Technik geteilt. Und dann zuletzt hatten wir dann nur noch 3-mal die Woche einen Teams-Call. Und jetzt haben wir dann uns dazu entschieden, diese ganzen Halbstunden, ne, ja, wie geht's uns denn heute? Was habt ihr heute so getrieben? Und ne, wem ist der Kaffee nicht bekommen, einzustampfen und dann einmal die Woche treffen wir uns erstmal wieder hier alle in Präsenz.
Ja, auch mal wieder ganz nett.
Ja, du hast wenigstens mal alle unter einem Hut. Ne?
Ja, man vergisst auch nicht, wie die Leute aussehen und so.
Ja gut, das vergesse ich ja sowieso nicht.
Du bist ja auch regelmäßig hier.
Ja, das auch. Wir machen die Kameras nie an in den Meetings. Ne?
Aha.
Ja gut, okay.
Also könnte jetzt sein, also dass jemand sich klammheimlich lange Haare hat wachsen lassen oder sowas und ich hätte es gar nicht mitbekommen.
Nee, das ist ja unwahrscheinlich.
Ich bin schon noch ab und an mal im Büro.
Genau. Ja, ich hatte ja in meinem Homeoffice auch schön aufgerüstet.
Ja,
ne?
Ja.
Du hast ja auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Mhm.
Wie machst du das? Stehst du die ganze Zeit oder wechselst du?
Ich wechsle. Also wenn ich von meinem Bürostuhl aufstehe und merke so, ach ja, irgendwie mögen meine Knie das Sitzen jetzt gerade nicht mehr, dann stehe ich ein paar Stunden, so 2, und dann setze ich mich wieder hin.
Also zu meinem großen Erstaunen hat sich das bei mir echt durchgesetzt, dass ich den ganzen Tag an dem Ding stehe.
Ja gut, du läufst ja auch gerne rum, so beim Telefonieren und so. Also ich ja auch eigentlich. Beim Telefonieren laufe ich sowieso rum.
Ja, genau. Also früher war das dann immer so, dann setzt du dich hin, dann stehst du auf, dann setzt du dich wieder hin, dann stehst du wieder auf. Genau, jetzt fahre ich das Ding auf 1,05 Meter und dann ne, morgens hoch, abends runter.
Ist übrigens auch immer der Grund, warum ich solche Meetings, wo Kamera verpflichtend ist, fürchterlich finde, weil ich will rumlaufen. Ich will rumlaufen, ich muss hier nicht sitzen, ich weiß, wie er aussieht, ich brauche nicht.
Genau. Also das,
nein, also die Kunden, mit denen wir das regelmäßig machen, die wissen das auch. Die beschweren sich auch nicht, wenn wir die Kamera nicht anhaben.
Deswegen, genau, aber das ist mir schon aufgefallen. Ganz oft sind wir so die Einzigen, die die Kamera per se immer aushaben. Und erst wenn dann so kommt, so, oh, mach mal Kamera an, dann
ja, komm. Ja, aber ne, wenn ihr zuhört, liebe Kunden, das ist nicht, weil wir euch nicht mögen oder so. Wir laufen nur gerne rum.
Genau, das hilft uns beim Nachdenken.
Ja, Homeoffice, Schreibtisch. Du stehst den ganzen Tag.
Ich stehe den ganzen Tag.
Okay, krass.
Also das funktioniert auch ganz hervorragend.
Ach, schön.
Also ich bin ja sehr zufrieden mit.
Kann ich mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ja, muss ja auch nicht für jeden funktionieren. Ne? Aber das fand ich war schon ein guter Invest. Und ich habe das Kabelmanagement definitiv besser hinbekommen als bei meinem alten Schreibtisch. Definitiv.
Ja gut, aber die sind ja auch dafür dann gebaut. Ne? Die haben ja dann, also meiner hat so ein Netz unten drunter und da kannst du dann wunderbar alles rein verstauen und so.
Ja, ich hatte mir bei FlexiSpot ja nur das Gestell bestellt und habe von meinem alten Schreibtisch die Platte übernommen. Hatte dann aber einen neuen Kabelkanal drunter gemacht, so aus Metall, so U-förmig, und da passt dann auch ordentlich die Steckdosenleiste rein und so, und dann hat man das mal ordentlich verlegt, und das hat ganz gut funktioniert. Insofern bin ich da sehr, 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 sehr glücklich mit. Ja, was hat sich in den letzten zwei Wochen sonst noch so getan? Ich habe immer noch keine Legacy verdient das Geld Hoodie. Die Idee ist zwar offenbar gut angekommen, aber noch habe ich keine in meiner Post gehabt. Wobei mich das zu der Überlegung brachte,
Guckst du mich jetzt an?
Nein. Aber vielleicht sollten wir, was wäre denn so ein Motto bei uns?
Bei uns?
Ja. Wenn wir Hoodies oder T-Shirts oder, ne, wenn wir so einen Spruch raushauen müssten, was wäre das? Was hältst du von, wir starten einfach mal und machen das später schön?
Das ist aber sehr selbstironisch. Wir hassen das beide, wenn wir das tun müssen, oder?
Ja, ist so.
Absolut.
Wobei, das wäre
also
eigentlich
schon was. Wir müssen das leider sehr oft tun. Aber
das wäre noch was für den Aufreger am Ende. Ich habe da nämlich noch eine schöne Sonderschmakaz hier raus. Du wirst herzhaft drüber lachen und du wirst denken, sie haben es verdient. Aber das machen wir später beim Aufreger.
Okay.
Ja, ansonsten habe ich mal überlegt, wegen unserer Telegram-Gruppe, ich hatte mir mal Discord angeguckt, aber irgendwie war mir das zu überladen.
Okay.
Ich bin da mit der Telegram-Gruppe, glaube ich, ganz zufrieden. Das ist irgendwie slick.
Ja, ist doch in Ordnung.
Alles.
Die Leute haben sich dran gewöhnt.
Und alles schick.
Da wird regelmäßig geschrieben, ist doch schön.
Genau, alles wunderbar. Und ja, ich habe jetzt, nachdem ich ja dem großen... ich nenne Twitter den Rücken gekehrt habe, seitdem der verrückte Südafrikaner da irgendwie Unsinn treibt.
Du weigerst dich, es ist Twitter, ne?
Nein, ich werde es nicht anders nennen.
Okay, gut.
Bin ich ja ins Mastodon-Lager gewechselt und jetzt habe ich mal Blue Sky mal ausprobiert. Vielen Dank übrigens für den Invite, den man mir gespendet hat. Es sieht aus wie Twitter. Mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass es von Jack Dorsey, also dem Twitter-Gründer, ist.
Ach, sowas.
Wahrscheinlich hat man da in seinem GitHub irgendwie mal rumgekramt und noch eine alte Codebase gefunden. Hat aber einen dezentralen Ansatz wie bei Mastodon, aber noch ist da nicht so viel los. Die hatten wohl ein relativ krasses Wachstum am Anfang, aber mal gucken.
Ja, das ist halt immer so das, ne? Twitter ist ja auch nicht erst seit gestern da gewesen und dauert wahrscheinlich egal welcher Plattform. Noch.
Ja, ich gucke mir das mal weiter an. Also so die üblichen Verdächtigen habe ich auch da wieder gefunden. Also gerade so aus dieser VMware-Bubble. Das war ja bei mir der Grundstein für Twitter. Das war ja diese exorbitant große VMware-Bubble, die ich da hatte. Das war ja zu Beginn ein sehr großer Teil der Leute, den Leuten, die ich da gefolgt bin, waren ja VMware-Leute und andere wie Experts und so weiter. Bei Mastodon hat sich schon so ein bisschen verlaufen und bei Blue Sky hat man wieder ein paar gefunden, aber es ist halt einfach nur ein weiteres Social Network, was bespielt werden will. Mal gucken. Brosche da mal so ein bisschen rum. Mal gucken, was passiert.
Und ich lehne mich wie immer zurück, bis du die passende Plattform gefunden hast.
Ja, das ist, ne? Das ist alles, das ist effizient, will ich mal sagen.
Ja.
Nun. Hast du denn mitbekommen, wer hier in unsere unmittelbare Nachbarschaft zieht?
Aber so richtig unmittelbar, ne?
So richtig unmittelbar. Also ja, wir haben hier die Hausnummer 39.
Und die Hausnummer 41. Ja, wir kriegen neue Nachbarn.
Wird ein Bürogebäude neu gebaut. Wir haben uns immer gefragt, Alter, ne, weißt du, Wohnungsbau bauen kostet Geld, Zinsen steigen. Wer zum Henker baut heute noch Bürogebäude? Also gerade die Gewerbeimmobilien sind ja eigentlich eher im freien Fall, weil ne, macht ja jeder Homeoffice.
Mhm. Ja, und zugetragen über die Gerüchteküche.
Genau, da hat sich nämlich ein Marktbegleiter auf sehr unschöne Weise top-down an einen unserer Kunden rangewanzt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der das so toll war. Top-down, ne? Also so über die Geschäftsführung und
ja, Vorstand, das sind immer die schönsten.
Ja, genau.
Ja,
ist kostenlos, ja, dann komm vorbei.
Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Bächle zieht ein Haus weiter ein.
Ja, die Bächle. Man sieht sie überall.
Das ist, noch mehr. Das ist ja für mich ein, also die Bächle kenne ich ja auch schon seit 3 Bazillionen Jahren. Ne? Mhm. Also grundsätzlich, ne, wir reden ja hier nicht schlecht über Marktbegleiter und die Bächle hat sicherlich ganz viele ganz tolle Leute und ich habe tatsächlich auch mit der Bächle schon recht eng zusammengearbeitet. Ne? Mhm. Ich war ja mal so von Anfang 2009 bis Mitte 2013 war ich ja bei so einer WP-Bude in Düsseldorf und da hat die Bächle damals den Windows 7 Rollout gemacht.
Ach.
Ja, und das war, ne, diese 4,5 Jahre waren ja eh eine mega coole Zeit. Da passend zu Stromberg, ne, der Jürgen, das war damals der Teamleiter von der Client-Truppe. Als ich das erste Mal sah, dachte ich mir, Stromberg.
Ja, okay.
Ach Gott. Total cooler Typ. Aber aus dieser Connection damals, da sind ja noch ganz viele andere Bekanntschaften entstanden, die du auch heute kennst. Ja, ne? Hier ja, Markus zum Beispiel oder Stefan. Mhm. Die kennen wir ja beide noch. Ne? Wir hatten dann im Nachgang November 2014, 2015 hatten wir
2015
hier beide Projekte. Das war das, ich glaube, das war das erste große Projekt,
Bis Mai 2015 lief das. Genau, und das war das erste größere Projekt, wo wir zusammen losgezogen sind.
Genau, da haben wir Dell Vertexen
ausgerollt. Hast du mich mitgenommen.
Genau, da hat die Bächle damals den Windows 7 Rollout gemacht. Und aus der Connection ist der Glöcki da kleben geblieben. Mhm. Der war damals irgendwie Sub für die Bächle. Das war das echte System aus, ich glaube nicht, ob es Krefeld oder Düsseldorf war. Aber ne, die sitzen ja hier in Köln an der Schanzenstraße. Und ich glaube, der Kölner Standort ist auch irgendwie durch eine Übernahme entstanden. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Ich hatte es mal rausgesucht. Aber so wächst die Bächle ja auch. Ne? Bächle ist ja auch eine Aktiengesellschaft, ne? Börsennotiert. Und so wachsen die halt. Ne? Die wachsen halt sehr häufig halt durch Akquisition. Haben sie jetzt auch wieder gesagt, ne? 23 wird ein gutes Jahr. Sind irgendwie 11% gewachsen, deutlich über Marktdurchschnitt. Ja, auch durch Akquisition. Mhm. Ne? Bächle Dortmund ist zum Beispiel das alte Mescheder Systemhaus Wrede.
Okay.
Weiß ich deswegen, weil bei der Wrede 99 ist damals ein Kollege aus meiner Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist zu Wrede gewechselt und ein paar Jahre später noch ein anderer Kumpel. Wir haben bei der Wrede gearbeitet in Meschede und die sind 2008, 2009 gekauft worden von der Bächle und das ist jetzt das Bächle-System aus Dortmund.
Mhm. Bei uns haben sie noch nicht angeklopft, oder?
Das nicht, aber das war mal so ein Spruch, der ist tatsächlich so gefallen. Da hatte mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer das war, aber auch von irgendeinem Partner saß ja an einem Tisch und sagte dann, ja, dann, ne, wachsen, ihr müsst wachsen. Und wir so, wir wollen aber nicht wachsen. Ja, dann lasst euch von der Bächle kaufen oder so. Ja, die sind halt echt auf Wachstum auf und wir sind ja so das krasse
nicht
Gegenteil.
Auf Wachstum aus.
Nee.
Nein, das funktioniert aber doch wunderbar seit vielen, vielen Jahren.
Nee, ich glaube, wenn der Dirk die Hütte jetzt hier in die Bächle verticken würde, dann wäre ich aber der Erste, der hier von Bord geht. Also so weit soll es kommen.
Ja, das, da glaube ich, da friert er die Hölle ein. Also,
ich glaube auch.
Ja. Was machen wir denn jetzt? Bringen wir Brot und Salz rüber?
Ganz ehrlich, ohne Scheiß, das habe ich mir ernsthaft überlegt. Ne? Brot und Salz, ein paar ML Network Tassen und ein paar Sticker vom Wartungsfenster.
So ein kleines Care Pack.
Ja, musst du irgendwie musst die überrumpeln. Ja? Und dann machst du noch ein schönes Foto mit einem der Geschäftsführer da und dann ein schönes LinkedIn-Post. Wir heißen unsere neuen Nachbarn willkommen.
Ja, wer hält den Geschäftsführer denn fest? Das Foto.
Da muss
ja
nur dreist sein. Nein, mal gucken, wir werden auf jeden Fall mal anklopfen, die Nachbarn willkommen heißen. ja, die sind jetzt halt top-down bei einem unserer Kunden, haben sie mal angeklopft, aber Fakt ist auch so, in den allermeisten Fällen haben wir mit der Bechtle halt relativ wenig Berührungspunkte. Man sieht sie überall, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit denen hier um die Kunden kloppen. Das tatsächlich nicht. Ja, und dann ist momentan die ganze VMware-Bubble ja wieder nach Barcelona unterwegs.
Außer uns.
Außer uns, genau. Ist ja wieder VMware Explorer, ist von heute bis 9. November, das ist Donnerstag. Nach 2020 und 2021, das ist ja wegen Pandemie ausgefallen, letztes Jahr war ja wieder.
Und ich weiß auch gar nicht, ob mich das ein bisschen traurig machen soll, dass wir nie zu sowas...
Du hast mich überhaupt, also ganz ehrlich, hat mich noch nie gehuckt.
Ja, ist auch so.
Hat mich noch nie halt, gerissen. Ne? Also,
weit weg von zu Hause und so.
Genau, ich müsste mich in den Flieger setzen, dahin fliegen. Ja. Ne? Und ich meine, klar, ist das natürlich schön, mal die ganzen Leute, die ganzen Vögel da mal zu sehen, aber der Outcome davon, das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Weißt du, ich muss im Hotel pennen, ne? Und so weiter. Oh, da bin ich ja ein Freund von, ne? Ich bin ja so ein richtiger Heimschläfer.
Dito.
Und holt mich nicht ab. Ich freue mich, weil Leute da sind. Ne? Leute, passt euch auf, habt Spaß. Aber für mich ist das nichts. Aber ich bin mal ganz gespannt, was da so an Neuigkeiten um die Ecke kommt. Und was ja auch, da bin ich auch mal gespannt, ob dazu was gesagt wird. China steht ja momentan bei der Übernahme. Broadcom übernimmt ja VMware für ein paar 60 Milliarden.
Ja.
Und da steht jetzt China wohl ziemlich auf der Bremse, weswegen sie die, also Broadcom die eigene Deadline 30.10. gerissen hat.
Was heißt jetzt, China steht auf der Bremse?
Ja, also da müssen halt auch diese ganzen Regulierungsbehörden, müssen auch in China, ne, wie auch in der EU und in den USA und UK, ne, da müssen halt die Regulierungsbehörden zustimmen. Und natürlich könnte Broadcom jetzt sagen, ist mir scheißegal, was die Chinesen sagen, wir machen das einfach. Das könnte natürlich nach hinten losgehen, weil das ist ein Markt, ich glaube, die machen irgendwie 20, 10 oder 15 oder 20% ihres Umsatzes, machen die in China und das willst du vielleicht nicht. Nee, ne?
Klar.
Broadcom ist ja damals auch gescheitert an der Übernahme von Qualcomm. Da hat ja Donald Trump damals gesagt, nö, gibt nicht, ne? Weil Broadcom hatte damals Headquarter in Singapur und er hat gesagt, nee, gibt nicht. Und dann hat ja Broadcom, ist ja dann noch irgendwie Kalifornien umgezogen. Durfte aber, glaube ich, trotzdem nicht kaufen. Hat der Orangenhautmann gesagt, ne, China, macht er nicht. Naja. Tja.
Ja, kommen sonst Neues. Zwei Wochen ist her. Wir sind immer noch ein bisschen erkältet.
Total, ey, Alter, 6 Wochen habe ich den ganzen Scheiß jetzt, ne? Das
irgendwie, du 6 Wochen, ich 5. Ja. Wobei, nee, du hast, glaube ich, schon ein paar Tage, als ich mich dann hier bei der Aufnahme angesteckt habe.
Das ist eine böswillige Unterstellung, das weißt du gar nicht. Wer weiß, an welchen Türklinken du geleckt hast. Nein, ohne Scheiß, also das ist auch irgendwie zu Hause. Wobei, zu Hause ist nicht alles am Röcheln, ne? Aber du merkst halt überall, eine so Kita hat zu und hin und her und alles ist irgendwie krank und röchelt. Eine
Freundin von mir arbeitet in der Kita, die sagt, an dem einen Tag war die alleine mit 3 Kindern, weil sowohl Kinder als auch, Erzieherin, alle.
Also meine Frau hat letztens meinen Sohn zur Kita gebracht, die ist ja bei uns quasi um die Ecke fußläufig und dann ist sie hinter der Kita-Leitung, ne, die hat noch die Tür aufgehalten und während meine Frau mit dem Sohn durch die Tür geht, macht die Kita-Leitung diese Ampel so von gelb auf rot. Nee, dann hat sie den auch wieder mitgenommen.
Ja.
Wieder mit nach Hause genommen. Aber ich bin ja froh, dass ich noch lebe. Man hat mir auch einen bösen Streich gespielt. Ich war am Donnerstag morgens wach geworden. Es war ziemlich am Stürmen. Also das ist ja das Lustige in der Eifel. Also wir stehen ja mit dem Haus da auch ziemlich frei. Also wenn ich auf der Terrasse stehe und meinen Kaffee trinke, also jetzt momentan würdest du da wahrscheinlich die Falten aus dem Sack pusten. Es stürmt halt, ne? Es ist richtig windig. Und wir hatten dann für Donnerstag, im Sommer hatten wir ja eine Terrassenüberdachung gebaut. Ein Kumpel von mir, ist Dachdecker, ne, Konstrukteur, hat das Ding gemalt, gemacht, getan, er hat das Ding aufgebaut, alles schick, sollte mit Glas eingedeckt werden. Und bei Scheiben von 80 cm mal 4,40 m, da ist nicht mehr 4 mal 4 Ecken, das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt. Naja, Ende vom Lied ist, es musste ein Kran her mit einer Saugvorrichtung und der sollte dann am Donnerstag kommen. Dann bin ich morgens schon wach geworden, es war am Stürmen und dann hat ein Kollege schon geschrieben, das gibt keinen. Ja, gut.
Ja, gut, Kran kann man nachvollziehen.
Ja,
ne?
Überhaupt, so, ja, so ne, mit Wind und sowas. Macht ja keinen Sinn. Bin ich dann zum Kunden gefahren, habe mich dann total aufgeregt, so eine Scheiße. Und dann schrieb der mir auch noch so, nee, der nächste Termin ist erst im Februar. Oh. Habe ich schon einen Puls bekommen. Und abends beim Kunden Umstellung gehabt. Bisschen Zeug umgebaut. Auch da dann wieder ins Klo gegriffen. Ne? Alter, wie hasse ich? Ich hasse TK-Leute. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie. Wir haben Zeug umgebaut. Von Colt, so Router und hin und her und also ne, CPEs und von der NetCologne. Und bei der NetCologne kommt Glas an, dann geht's in so eine komische Box von der Xyxel, dann geht's mit Kupfer wieder irgendwo zu irgendeinem One-Access und von da aus dann noch zu einem anderen One-Access und von da aus geht dann ein Kabel zu einer Dose, zu einer TP-Dose, die in die Wand getackert ist und von da aus geht ein Kabel zur TK-Anlage. Ey, Alter, das ist ein wilder Ritt. Und wir haben das Zeug umgebaut, gemacht, getan und freuten uns des Lebens und dann dachten wir, ist ja egal, ist ja, ne, geht ja von diesem One-Access, geht ja dann zu dieser Kupferdose, von der es dann zur TK-Anlage geht, ist ja ein TP-Kabel.
Ist ja ein TP-Kabel.
Am Arsch die Räuber. Am Arsch die Räuber. Hör mal, das Ding war mundgeklöppelt.
Ja, und du meinst, es hatte 8 Adern, aber...
Nein, 4.
Ach so.
Es war wirklich mundgeklöppelt. Und was machen wir denn jetzt? Naja, dann haben wir so eine AJ45-Kupplung rausgekramt. Dann auf der einen Seite das TP-Kabel drauf, auf der anderen Seite dann halt dieses Ding, hat das wieder funktioniert. Ne? Aber Alter, warum macht man sowas? Naja.
Also, naja, ich gehe aber davon aus, dass die Komponente das so erfordert.
Dann sollen sie diese verfickte Belegung doch in der scheiß Dose machen, dass man mit einem normalen Kupferkabel 8-adrig 1:1 durch dahin gehen kann. Mhm. Warum muss man das denn in dem Kabel schon irgendwie quer drehen?
Ja. Ja.
Naja, das kam dann so zur Krönung obendrauf.
Ja, sehr schön. Und dann
bin ich dann nach Hause gefahren. Und dann hatte mein Kumpel mir schon geschrieben, so, ja, ich komme dann abends mal vorbei, da müssen wir mal reden, wie wir das machen, hin und her. Ich hatte echt Puls, ne? Zu Hause auf dem Hof gefahren. Und ich hatte nicht drauf geachtet, weil dieses Glas stand echt wochenlang bei uns auf so einem Träger vor der Tür. Ich hatte nicht drauf geachtet, ob das Glas noch da steht. Vorbeigefahren, ein Auto geparkt, ausgestiegen und dann sah ich aus dem Augenwinkel da so Bretter liegen. Ich denke so, hey, wo kommen die denn her? Moment mal. Und dann schwenkte mein Blick rüber zu diesem Glasträger und das Glas war weg. Und ich denke so, Alter, haben die mich jetzt den ganzen Tag gefoppt? Ja, reingegangen und dann war mein Kumpel schon da und mit 2 Flaschen Bier in der Hand und meine Frau und alle waren am Lachen, nur ich nicht. Achso, das war dann auch der Tag, wo ich dann, genau, wo ich abends noch sagen, hier...
Hast du nicht noch was vergessen?
Genau, da habe ich dann abends noch einen Anruf bekommen, irgendwie so, ja, irgendwie beim Kunden ist irgendwie alles ausgegangen und da hatte er ein bisschen Exchange-Probleme.
Ja.
Da habe ich dann...
Das kam ja noch dazu.
Genau, das kam ja noch dazu.
Kam es quasi an und hat es dann quasi schon, musste da gleich noch anrufen und ja.
Genau, habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Genau. Da war ich bedient. Da war ich echt bedient.
Ich weiß nicht, wie ich das verkraftet hätte an deiner Stelle.
Zum Glück haben wir, da war ja dann letzte Woche Donnerstag, zum Glück hatten wir die HPE 6A73 an dem Freitag davor.
Davor, zum Glück war die schon abgehakt, weil das war ein paar Tage lang doch Stressthema Nummer 1 für mich.
Ja, das war auch immer wieder ein ganz knappes Höschen, weil unsere Prüfung lief irgendwie am 28.10. ab und am 27. haben wir...
Wir haben sie zweimal verschoben. Wir haben sie zweimal verschoben. Ja, immer so, was machen wir denn eigentlich mit der Prüfung übermorgen? Ja, schieben.
Ja, ja. Wir haben so lange rumprokrastiniert und ich glaube, wir haben dann so 2 Abende den Study Guide lustlos durchgeblättert und dann gesagt, ja komm, fuck it, entweder es gibt einen, es gibt keinen.
Ja.
Dann,
aber stellt sich raus, wir können noch so ein bisschen Netzwerk.
Genau, man brauchte irgendwie 71%, 72%?
Man brauchte 70.
Nee.
Man brauchte 70, du hattest 71. Du hattest 71.
Eine Frage hat bei mir über Leben und Tod entschieden und ich hatte genau diese eine Frage offenbar richtig, denn ich habe es ganz knapp.
Ja, ich hatte noch ein bisschen Puffer. Ich hatte noch 80%, habe ich da.
Ja, ja, da merkt man mal wieder, dass du im Netzwerk tiefer drin bist als ich. Oder du hast besser geraten, ich weiß es nicht.
Ich habe besser geraten, fürchte ich. Ich habe besser geraten. Aber so Prüfungserlebnis, ich habe das erste Mal ja aus dem Homeoffice eine Prüfung gemacht. Mhm. Und das ist aber auch das erste Mal gewesen bei Pearson View, dass ich, ja, wie soll ich das sagen? Das war vielleicht auch so ein bisschen sprachliches Problem, weil ich die unheimlich schlecht verstanden habe, die Dame. Hat halt so einen indischen Akzent und die wollte, ne, einmal so, dass ich klar, dass aus meinem Monitor, den ich über die Dockingstation normalerweise angeschlossen habe, der Monitor, den muss ich auf dem Strom nehmen. Sie wollte das Stromkabel sehen, das habe ich, wie gesagt, aber akustisch nicht verstanden und sie ist dann irgendwie ist sie sehr laut geworden. Ich habe mich sehr eingeschüchtert gefühlt und ne, so irgendwo 2 Meter von mir entfernt stand mein Drucker und da soll ich das Papier rausholen und mein Handy lag auch irgendwo 2 Meter von mir entfernt, also wo ich unmöglich während der Prüfung drangekommen wäre, ohne mich wirklich nennenswert weit wegzurollen von dem von meinem Bildschirm. Ne, soll ich mein Handy dann noch irgendwo auf der anderen Seite des Raums legen und dies und das. Und das war das erste Mal, dass das bei Pearson View passiert ist. Also bei Criterion kannte ich das, aber Pearson View,
Ja, bei mir war das, also bei mir hatte ich das jetzt eigentlich schon ein paar Mal, dass wenn ich das aus dem Homeoffice mache, du machst ja von dem ganzen Raum Bilder, ne, ja. So mit Blick auf den Desk, hinterm Desk und ne, links, rechts. Und eigentlich ist immer das Gleiche. Die wollen dann, dass ich dann die Webcam da irgendwie einmal rumschwenke. Die wollen dann wissen, was ist das? Ja, das ist die Docking. Was ist das? Ja, das ist der Laptop. Was ist das? Das ist der Drucker. Ne? Und was ist das? Ja, das ist die Docking von dem Headset, was nicht mehr auf der Docking liegt. Das ging aber eigentlich. Und
Ich war mal
schlecht zu verstehen sind die immer.
Ja, ich war ein bisschen eingeschüchtert, weil ich wirklich sehr
überprüft. Ja. Wahrscheinlich warst du nicht der Erste an dem Tag.
Wahrscheinlich. Aber ich war doch so nervös. Ja. Gut, Haken dran. Haben wir erledigt.
Genau.
Wir müssen aber noch ein bisschen was, ne?
Ja, genau. Jetzt stehen natürlich mal wieder Rezertifizierungen an. Nämlich einmal MS-203. Das ist Microsoft Certified Messaging Administrator Associate. Dann haben wir die AZ-305. Die ist auch schon wieder bald fällig.
Nee.
Ja, April.
Die haben wir doch dieses Jahr. Ja, wollte ich gerade sagen. Die haben wir doch dieses Jahr schon gemacht. April nächsten Jahres. Und genau.
Da müssen wir tatsächlich nur Assessments machen.
Ja, und ich finde die Microsoft Assessments, finde ich die tollste Sache ever.
Ja, das ist mega. Also, ne, von wegen hier 300 Euro für ein XM ausgeben, so proctored, nee, du klickst dann, also du kriegst ja dann quasi Lernmaterial in die Hand, ne, was da jetzt dann in diesem Assessment abgefragt wird, dann darfst du dich durch das Assessment durchklicken.
Ja, das ärgert mich ja bei HP so. Warum können die nicht auch irgendwie ein Delta-Examen, irgendwas, wo du dich nicht irgendwie mit 700 Seiten Study Guide vorbereiten musst?
Ja, ich glaube einfach.
Was ist so schwierig daran?
Ich verstehe es nicht, ne? Also, ich meine, jetzt haben sie ja auch, hat Aruba ja auch auf Versionless Certificates umgestellt, also mal versionslos, gucken. Überhaupt finde ich das ganze HP-Zertifizierungsportfolio mittlerweile einfach unübersichtlich, ne? Es ist einfach alles irgendwie Hybrid und lalala und, mal gucken, wie das da so weitergeht. Ganz ehrlich, die verdienen garantiert auch irgendwas daran. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, ja, mach das hier alles mal über Pearson.
Ja, klar.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da keine Kickback-Zahlungen kriegen. Ja, wahrscheinlich. Die verdienen an jeder gemachten Prüfung noch irgendwas.
Wahrscheinlich. Aber hier die MS-203, ich meine, ich glaube, da werde ich mich einfach mal, versuchen. Weil ich glaube nicht, dass
Exchange Online, Exchange On-Prem.
Und ich glaube, so Exchange und Mail und sowas, das haben wir irgendwie eigentlich auch verstanden.
Das haben wir ganz gut durchgebracht. Dachtest du zumindest. Aber wie kommst du denn darauf? Hast du etwa Mail-Server von links nach rechts gedreht?
Ja, ich habe Mail-Server von links nach rechts gedreht in einem Projekt. Von links nach rechts gedreht heißt in dem Fall, hat sich die Public-ID, IP von meinem Mail-Server oder von meiner Installation geändert. Exchange Online-Kunde und naja, was machst du halt? Normalerweise, du hast eine Hybrid-Installation. Lass mal kurz drüber reden. Du hast eine Exchange-Hybrid-Installation. Was musst du tun, wenn sich deine Public-IP ändert?
Das kommt darauf an, ob ich so wahnsinnig war, Centralized Mail Transport zu implementieren oder nicht.
Hab ich. Aber dann ist ja trotzdem im Normalfall nur ein Konnektor, den du anpasst oder auch nicht.
Ja gut, das ist der Konnektor zwischen Exchange On-Prem und Exchange Online.
Ja, genau.
Eigentlich brauche ich den Konnektor gar nicht anpassen, wenn ich für die Authentifizierung ein Zertifikat habe, weil dann wird ja der Common Name genommen. Leute, die da ein bisschen rumfuschen, gehen da gerne hin und benutzen die IP-Adresse für die Authentifizierung des einliefernden Mail-Servers. Aber da geht es ja auch nur um den Konnektor von On-Prem nach Exchange Online. Ja gut, aber generell, das heißt ja auch, dein MX-Record zeigt ja auch auf deine On-Prem-Installation. Das heißt, du hast den ganzen bunten Blumenstrauß mit
ja,
SPF.
Ja, klar, das ist ja noch die andere Seite. Ne? Also wir reden jetzt erstmal von Mails, die bei On-Prem reingehen, wenn zu dem Zeitpunkt, wo sie zu Exchange Online rausgehen, dann würdest du normalerweise nur den Hybrid-Connector eventuell anpassen, wenn du nicht auf Zertifikat eingestellt hast, weil dann ändert sich einfach gar nichts. Punkt. Nicht so in diesem Fall. weil dort eine Appliance zwischen, ja, oder wie kann man das sagen? Eigentlich hat man dort, glaube ich, versucht, ist eine übernommene Installation, ist nicht von uns. Ich glaube, man hat versucht, den On-Prem Exchange zwanghaft aus allem rauszulöten. Das heißt, dieser Hybrid Connector wurde nicht mehr verwendet, sondern es gibt eine Appliance, die davor sitzt und dann Mails direkt aus dem Internet annimmt und weiterleitet nach Exchange Online. Gut,
was ich in meinen Inbound-Connector reinpinne, ist ja egal. Also die Mails müssen ja im Zweifelsfall nicht über den Exchange laufen. Die können ja auch über diese Mail-Security-Appliance eingeliefert werden, weil dem Connector sowohl dem Connector in als auch
outbound ist das total egal, ob das am anderen Ende ein Exchange ist oder nicht. Exakt. Das wäre so. Aber wir halten fest, du brauchst auf jeden Fall einen Connector. Oder aber du brauchst eine Transportregel, die sagt, wenn es von folgender Public IP kommt, kannst du dem vertrauen.
Aber Transportregel ist doch schon wieder Gefrickel, weil Transportregel ist nicht Connector.
Ja, es ist aber ein von Microsoft anerkannter Weg. Wenn man auch das irgendwie nicht machen will, kann man noch die erweiterte Filterung aus dem Defender verwenden. Dann musst du aber einen Connector und die Transportregel deaktivieren und dann kannst du die erweiterte Filterung verwenden. Das sind die drei Wege, die du gehen kannst. Das so allgemein. Ne? Das heißt, wir haben halt diesen Schwenk gemacht und ich habe da fleißig in Exchange Online angepasst. Trotzdem liefen die Mails, als sie, wenn die von extern über die Appliance nach Exchange Online gingen, liefen die in Graylisting rein. Bis ich dann eben verstanden habe, okay, in dem Fall war es weder der Exchange Standard-Connector zwischen dem Exchange-Server zu Exchange Online, das wusste ich ja vorher schon. Es war eine Transportregel, dachte ich. Nein, es war die erweiterte Filterung. Mhm. Ja. Also, beliebig komplex, man muss dann im Zweifelsfall an alle Stellen einmal hingucken. Das habe ich jetzt gelernt. aber im Allgemeinen, wann brauchst du diese erweiterte Filterung? In meinen Augen brauchst du die erweiterte Filterung doch nur dann, wenn du eine Appliance oder einen Dienst nutzt, der nicht bei dir on-prem steht. So habe ich das zumindest immer verstanden.
Ja, aber selbst dann kann ich doch einen Connector zu einem Partner bauen.
Wenn der, ja, auch das, auch das. Aber das ist ein Weg, der in Microsoft-Artikeln als das beschrieben wird, was du machst, wenn du irgendwo im Internet noch eine Appliance stehen hast und vielleicht keinen Connector bauen willst oder was
weiß ich. Ach so, okay, ja, dann meinen die wahrscheinlich solche Sachen wie, du hast irgendwo, keine Ahnung, noch einen Server stehen, der Mails, Logs, was weiß ich, dahin schicken will, dann kannst du natürlich darüber machen. Klar, da brauchst du jetzt nicht irgendwie so einen Partner-Connector machen, wenn da einmal am Tag eine Mail kommt, klar.
Mhm. Ja, solche Geschichten.
Ja gut, wenn du sowas hast, dann ist das mit dem Graylisting aber auch nicht wahnsinnig schlimm, ne? Weil wenn du ein geringes Mailvolumen hast und das ist dieses Triplet, ne? Also Absender, Empfänger und einliefernde IP-Adresse ist immer gleich, dann ist das Graylisting ja auch, ne? Es greift halt einmal, dann steht dieses Triplet fest und danach ist es ja entspannt.
Eigentlich ja. Aber was ich hierbei auch festgestellt habe, nachvollziehbarerweise und auch in Foren nachgelesen, das Exchange Online Graylisting ist so derart hartnäckig, wie ich es von keinem anderen Anbieter kenne. Wir hatten Mails in der Queue feststecken 5 Tage lang, nachvollziehbarerweise. Und ja, genau diese Zahl liest du auch in Internetforen, dass random zwischen 0 Minuten und 5 Tagen bleiben Mails in der Queue stecken durch das Exchange Online Graylisting. Betraf natürlich dann, nachdem wir diese Connector-Sache gemacht haben, nicht mehr die eigenen Mails, die beim Kunden ankommen sollten, sondern die von dort zu einer anderen Exchange-Online-Organisation geschickt wurden. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man mal abklopfen sollte vor einer Migration. Da kannst du aber im Wesentlichen auch nichts machen. Microsoft hat da keine Empfehlung zu. Außer, sagt einem Admin, er soll einen Connector bauen oder sonst irgendwas. Aber ich kann ja nicht, ne, meine 50 Kunden, denen ich täglich E-Mails schreibe, kann ich ja nicht abklappen und sagen, baut mal bitte einen Connector, weil ich habe jetzt hier eine Mail-Server-Migration.
Ja gut, Graylisting ist ja sowieso noch so eine Sache. Obwohl es ja eigentlich wahnsinnig effektiv ist, ist es halt manchmal auch echt schwierig, weil ich meine, du weißt ja eine E-Mail RFC-konform ab, nach dem Motto, nehme ich jetzt gerade nicht an, komm später wieder. Dieses komm später wieder machen aber manche Mail-Server auch einfach nicht. Die werden dann einfach nicht wieder ausgeliefert. Kein zweites Mal, es findet kein zweiter Zustellungsversuch statt. Insofern habe ich das oft gesehen und ich hatte das bei mir lange Zeit selber auch so laufen auf meinen Root-Servern, dass ich dann Graylisting gemacht habe, wenn der Spam-Score schon etwas höher war. Das heißt, es waren zum Beispiel viele Empfänger drin oder sowas. Oder dann wurde halt gesagt, okay, das sieht fishy aus. Ja, mach mal Graylisting. Ne? Und bei sauberen Mails halt nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind da auch echt picky. Also zum Beispiel, wenn du selber Mails betreibst, Hotmail ist die Pest. Ne? T-Online auch. Die sind auch sehr picky, T-Online, was das aber angeht.
Aber T-Online ist dann relativ einfach. Die geben in ihrer Message zurück, was du tun musst, um das freischalten zu lassen. Und da habe ich bislang die Erfahrung gemacht, das funktioniert eigentlich wunderbar. Du schickst eine E-Mail dahin und sagst, ich hatte eine Mail-Server-Migration, bitte folgende IP-Whitelisten und dann war's das.
Ja, nur das ist halt eben nicht instantan, sondern im Zweifelsfall musst du dich dann halt drum kümmern.
Das ist richtig, da musst du dich dann drum kümmern und du kannst dich drum kümmern. Wenn eine Org wie Microsoft das macht mit deinen E-Mails, da hast du so gut wie keine, ne, kannst ein Ticket aufmachen, da kümmern die sich vielleicht in 3 Wochen drum, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Gut. Ja gut, Rest ist trivial, ne?
Ja gut, SPF muss halt immer dran denken, das wird immer gerne mal vergessen. Ne? Ich glaube, DKIM ist jetzt glaube ich nicht das Problem, das ist ja eine Sache vom Mail-Server. Public Key ändert sich ja nicht. Ne? Also Sender Policy Framework SPF erlaubt ja einem empfangenen Mail-Server zu gucken, der Server, der jetzt gerade einliefert, steht der für die Domain in einem SPF-Record. Ne? Also ist der erlaubt als sendender Mail-Server und DKIM, also Domain Keys Identified Mail, versieht ja der sendende Mail-Server die Mail mit einer Signatur im Header und der empfangene Mail-Server kann den Public Key dieser Signatur dann wieder prüfen. Mhm. Und DMARC ist eben die Kombination von beiden, SPF und DKIM, DMARC, also Domain-Based Message Authentication Reporting und Confirmance. Damit kann man einem Empfänger halt ein Werkzeug an die Hand geben. Ja, was machst du denn eigentlich, wenn SPF und DKIM nicht sauber sind? Mhm. Ja, also sollen Mails in Quarantäne gehen, sollen die rejected werden und wohin, also eine E-Mail-Adresse, wohin kann ich Reports schicken? Also ich kriege das manchmal auch zum Beispiel von der SVA. da kriege ich manchmal auch so DMARC-Reports. Ist alles sauber, aber ne, du hast hier Mails hingeschickt. Alles schick. Also SPF und DKIM, DMARC, das sind auf jeden Fall so Sachen, die würde ich heute bei einem Mail-Server immer anknipsen. Und also wenn du gerade deinen eigenen Mail-Server betreibst, sauberer Reverse-Lookup.
Ja,
total,
klar.
Also ganz ehrlich, das ist auch immer sowas, wo ich mir denke, Leute, das ist echt eine low-hanging fruit. Ne? Sorgt doch bitte einfach dafür, dass ihr einen sauberen Forward- und Reverse-Lookup habt. Und jeder Mail-Server, der sagt so, da möchte der Server einliefern, der hat aber keinen dazu passenden Reverse-Lookup, das ist fishy, kann ich total verstehen.
Ja. Ja, musst du schön dran denken, aber das tun wir ja im Allgemeinen. Und trotzdem ist es nicht ganz problemfrei manchmal.
Ja, ich hatte jetzt letztens auch bei einem Kunden so eine interessante Migration. Da haben wir auch vom Mailflow von Centralized umgestellt. Der hat mit Hornet Security noch einen Anbieter quasi vor seinem Exchange stehen gehabt. Also Hornet Security kann ich auch empfehlen, die machen echt einen guten Job. Mit den Leuten kann man auch ganz gut reden, sind auch technisch ganz so Anti-Spam Europe, also sind jetzt auch nicht klein, sitzen in Münster. Soweit so cool. Und was wir vorhatten oder was wir eigentlich wollten ist, Hornet nimmt an, schickt weiter zu Exchange Online und die wenigen On-Prem-Postfächer bekommen dann über den Connector Exchange Online On-Prem die Mails. Eigentlich unspektakulär, was jetzt nicht so schön war, da sind wir halt noch dran mit der Klärung. Du machst ein Onboarding und dann gleicht Hornet die Empfänger ab mit Entry-ID.
Ja.
Oder mit der Exchange.org. Und das Problem ist, für die On-Prem-Postfächer gibt es natürlich in der Exchange.org keine matchenden Benutzer. Das heißt, wenn dann Mails ankommen für so ein On-Prem-Postfach, dann schickt Hornet die halt einfach wieder direkt nach On-Premise und nicht über den, Exchange-Loop.
Ah.
Das ist ein bisschen hässlich. Das hatten wir uns anders, anders vorgestellt. So technisch nachvollziehbar, aber nicht das, was wir wollten. Aber da sind wir noch mit denen noch in der Klärung. Mhm. Aber ja. Mail halt, ne?
Mhm. Aber das wäre doch ein Fall für erweiterte Filterung. Oder wie habt ihr das? Habt ihr einen Connector gebaut?
Nö, die Mails laufen noch On-Prem zum Exchange und der sagt, ja, hab das Mailbox, habe ich
hier. Nein, ich meine von Hornet zu Exchange Online.
Nee, da wird beim Onboarding bauen die ganz, ganz sauber einen In- und Outbound-Connector, okay. Partner-Connector. Mhm. Okay. Also das ist, da lasse ich nichts drauf kommen, das ist alles schick. Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff. Jetzt.
Ich habe heute eine Mail bekommen. Nicht heute, die habe ich sogar schon letzte Woche bekommen, aber ich bin heute erst dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Mal schöne Grüße an Markus. Markus, IT-Sicherheitsbeauftragter bei einem unserer Kunden. Und er fragte mich, warum denn eigentlich bei denen in der Domäne in der Gruppe Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff die anonyme Anmeldung und jeder drin ist. Und ich hatte gerade angefangen zu tippen, naja, dass ich mich noch nicht getraut habe, die rauszunehmen, weil ich denke, irgendwer wird die ja reingenommen haben. Irgendwer wird die ja irgendwann mal reingenommen haben und ich weiß nicht warum. Und wenn ich nicht weiß warum, dann mache ich das nicht ohne gewisse Testszenarien, dass ich da einfach Dinge aus Gruppen rauswerfe. Lass uns mal kurz über diese Gruppe reden. Weil ich fand das nämlich interessant, deswegen bringe ich das jetzt hier auf. Die Gruppe bringt ziemlich viel Berechtigung mit sich, ne?
Naja, was heißt ziemlich viel Berechtigung mit sich? Ich glaube, so viel Berechtigung oder so viel Macht bringt die Gruppe gar nicht mit. Was sie halt ganz häufig erlaubt, ist, dass du Dinge lesen darfst.
Ja, ja, genau.
Also
das stimmt. Das
nicht ist, mächtig im Sinne von, du hast damit besonders viel Rechte, genau. Irgendwo, aber du kannst halt eine Menge Aufklärung damit betreiben.
Ja, genau. Du kannst zum Beispiel Dinge auslesen, wie das Feld User Account Control bei allen Benutzern, wo beispielsweise drin stehen würde, wenn der User kein Passwort benötigt. Das ist ein Flag. Du kannst jede Gruppe abfragen, also die Member jeder Gruppe abfragen. Sprich, du kannst ja auch mal angucken, welche Accounts sind so alle in den Domain-Admins drin oder dergleichen. Ach, guck mal, davon habe ich ja vorhin hier Credentials abgegriffen. Wunderbar. Ne?
PKIs sind da auch immer drin.
PKIs sind da auch immer drin. Das hat auch einen bestimmten Grund.
Ich glaube, das ist, um die Zertifikatsvorlagen zu lesen. Ne?
Die Authenticated Users musst du immer berechtigen auf Zertifikatsvorlagen lesend.
Ja, die musst du nicht immer berechtigen.
Kannst doch, ich bin mir sehr sicher, dass du die immer berechtigen musst.
Ich wette dagegen.
Okay. Okay, weil immer, wenn weil ich immer Probleme gefunden habe, wenn man die rausgenommen hat. Immer ein Problem gehabt.
Ja gut, Berechtigung auf Zertifikatsvorlage sind sowieso ein wilder Ritt. Aber ich habe es definitiv bei einem Kunden, auch ganz konkret bei einer Zertifikatsvorlage, sind die nicht drin. Du musst dann nur gucken, dass der User beziehungsweise auch dann entsprechend das Computerkonto oder die Computerkonten, die das Ding lesen sollen, beide Berechtigung haben, das Ding zu lesen. Das ist ja der Gag an den authentifizierten Benutzern. Die authentifizierten Benutzer beinhalten ja auch alle Maschinenkonten.
Ja, ja.
Das ist ja immer dieser Krux.
Ja, ja, ich weiß, das wäre aber jetzt ja doch trivial. Also ich bin mir nicht mehr, ich kriege das nicht mehr zusammen, was das war, was wir für ein Problem hatten, wenn wir die rausgenommen haben. Ja, muss ich nochmal
nachgucken. Wir recherchieren das nochmal.
Wir recherchieren das nochmal für euch. Aber die PKIs schreiben sich immer in die Prä-Windows 2000 Gruppe rein. Warum tun sie das? Das hat mit dem Zertifikatsmanager-Feature zu tun. Mhm. Also mit diesem, ne, du darfst die, für die und die Computer darfst du Templates genehmigen, diese Freigabe-Workflow. Und wenn du die nutzt, dann musst, quasi, ja, vor Authentifizierung müssen diese Gruppenmitgliedschaften ausgelesen werden. Mhm. Also hat damit zu tun, dass du die Gruppenmitgliedschaften vorher schon auslesen musst. Mhm. Wie dem auch sei, bei dem Kunden war nämlich aber auch der anonyme Logon und jeder da drin. Was ich gar nicht wusste, ist, dass du bis vor ein paar Jahren, ich habe jetzt nicht genau rausgekriegt, bis zu welcher Version, aber vor einigen Jahren war es wohl noch so, wenn du einen neuen AD-Forest erstellt hast, dann hattest du am Anfang eine Option. Ich habe das nicht so oft gemacht, deswegen...
Ja, macht man auch selten.
Ne? Macht man ja auch selten, ne? Dann hattest du die Option zu sagen, ich möchte Windows NT-Kompatibilität. Und wenn du diese Option gesetzt hast, dann hat Windows von sich aus in diese Gruppe diese beiden Entitäten reingenommen.
So, und bei dem Forest, über den wir reden, ist das auch der Fall, dass man diesen Haken gesetzt hat, weil das ist definitiv ein Forest, in den NT4-Zeug rein migriert wurde.
Ja, genau. Ne? Da war ich mir nämlich nicht sicher. Hat das jemand händisch gemacht und wird das noch irgendwo gebraucht für irgendwelche Legacy-Systeme oder nicht? Aber ja, in dem Fall. Also entweder hat jemand diese Option gesetzt oder vor der Migration der NT-Domäne in die jetzige, ich will immer den Namen sagen, kann ich natürlich jetzt hier nicht tun, hat das jemand manuell gemacht. Ja, ich denke, da muss man mal ein Testfeld aufmachen, weil mir fallen dann nämlich tatsächlich ein paar Legacy-Systeme ein.
Sind die, meinst du auch, dass diese Legacy-Systeme so alt sind, dass sie darüber stolpern? Glaube ich mir fast nicht.
Naja, was für einen Sinn und Zweck hat das? Ne? Das führt ja dazu, dass du eben diese Gruppenmitgliedschaften und User Account Control und sowas alles auslesen kannst, bevor überhaupt eine Authentifizierung. Also jeder, du musst doch nicht mal authentifiziert sein in der Domäne, um das auszulesen. Ne?
Ja, deswegen würde ich das eigentlich schnellstmöglich aufräumen.
Ja, man möchte ja eigentlich auch die Authenticated Users daraus haben. Mhm. Ne? Also es geht wohl, ne? Du musst halt ein bisschen aufpassen, wenn du irgendwelche LDAP-Anbindungen hast von Software, die irgendwie mit LDAP, keine Ahnung, irgendwelche User synchronisieren oder sowas, musst du eben aufpassen, dass du dem Bind-User die passenden Berechtigungen vorher gibst, weil sonst hat der nämlich plötzlich keine Berechtigung mehr zu lesen. ADFS ist so ein Thema. Das ADFS-Computerkonto braucht da bestimmte Berechtigung, aber ansonsten kann man das machen.
Ja, muss man mal ausprobieren, hätte ich fast gesagt.
Muss man mal ausprobieren. Kennst du eine Domäne, wo wir das mal ausprobieren können?
Ja, einfach rausschmeißen und wenn es dann irgendwo knirscht. Nein, kannst du nicht bringen, nein. Auf du Scheiß.
Ich hätte es fast gehabt, ja.
Nee, nein, du hast natürlich recht. Also da gibt es so ein paar Sachen. Also PKI weiß ich nicht, ADFS.
Ja.
Ja, da müssen wir nochmal hintersteigen. Mhm. Hintersteigen mussten wir auch wieder gegen jede Menge vCenter. Haben uns jetzt tatsächlich zwei Lücken die letzten Tage und Wochen so ein bisschen auf Trab gehalten, nämlich einmal die VMSA 2023-0023, eine vCenter Server Out of Bound Write Vulnerability, CVE 2023-34048 mit einem sagenhaften Score von 9,8.
9,8, liebe Leute, wenn ihr noch nicht gepatcht habt, macht doch mal eine Nachtschicht.
Also ist ja auch schnell, ne? Die aktuellen vCenter-Builds für 7 und 8 draufschmeißen, alles gut. Um die Kritikalität dieser Lücke nochmal kurz zu unterstreichen, VMware sah sich genötigt, vCenter 6.5 und 6.7 noch Fixes nachzuschieben. Das Zeug ist seit letztem Jahr End of Support.
Ja, das ist so, als wenn Microsoft noch einen Patch für 2008 R2 rausbringt. Ne?
Korrekt.
Ja.
Ist nicht gerade klein. Mit gefixt in diesem VMSA war dann auch noch eine vCenter Server Partial Information Disclosure Vulnerability. Das war dann der CVE 2023-34056. Die hat einen Score von 4,3. Da geht es dann halt dadurch, dass halt ein Benutzer, wenn er authentifiziert ist, bestimmte Informationen einfach abgreifen kann. Und kaum hatten wir damit die Runde gedreht, poppte dann VMSA 2023-0024 aus dem Hut.
Ja, mit VMware-Tools irritierenderweise. Und ich habe so in der Erinnerung, dass es gar nicht so lange her ist. die letzte in den VMware-Tools.
Wo auch wieder VMware-Tools betroffen waren, genau. Mhm. In diesem Fall waren dann die VMware-Tools für macOS und VMware-Tools für Windows, lustigerweise mit unterschiedlichen Lücken. Nämlich, es gab dann einmal einen für macOS, war das der CVE 2023-34057, das war eine Local Privilege Escalation, betraf dann aber tatsächlich nur die VMware-Tools für macOS. Und dann einmal gab es eine Sammeltoken Signature Bypass Vulnerability. Das war dann der CVE 2023-34058. Beide hatten einen Score 7,8, 7,5. Letzterer war dann halt für Windows. Lösung, Update VMware Tools 12.3.5.
Ja.
Und fertig.
Ich sag mal, die VMware-Seite ist ja da trivial. Ne? Also das nur mal so als Hinweis, es müssen noch nicht mal eure SXer neu starten. Ne? Das
genau.
So als,
ne, also ja, die müssen Maintenance, ja, die kriegen halt dann die Tools verbraten, aber gut, VMware Tools. Wobei auch da habe ich lustige Erfahrungen wieder gemacht, so manche Kisten wollen neu starten und manche nicht, ne?
Ja, korrekt. Also hier wirklich, ich war schon ganz angetan. Auch endlich mal wieder ein VMware-Tools-Release. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber wo du keinen Neustart brauchst. Weil ich hatte irgendwie 5 Kisten gepatcht, die brauchten alle keinen Neustart. Und die hatten alle die Vorversion, also die 12.3. Ja, die hatten alle schon die Vorversion, keinen Neustart. Und denkst so, ja gut, jetzt musst du aber auch mal testen mit einer VM, die eine ältere Version hat, ne, die dann irgendwie, keine Ahnung, 2.2 irgendwas. Mhm. Getestet, kein Neustart. Wunderschön, ne? Denkst du, ja, dann patch mal schön weiter. Ich so weiter gepatcht. Nächste Kiste hat die Vorversion 12.3. Klick so und dann siehst du auf einmal Neustart. Also, warum? Ja. Warum? Ich habe auch kein Muster gefunden. Wirklich nicht.
Nee, ich hab eine Kundenumgebung gepatcht. Das waren knapp 60 Quietsch VDI-Kisten plus irgendwie 30 Server und nicht eine davon wollte Neustart haben.
Ja, großartig.
Weißt du, wie man das halt so macht, also die ersten Kisten hast du rechts die Upgrade, okay, startet neu, und dann machst du ja halt einfach nur so, okay, markieren, Rechtsklick, Upgrade, wie in der Tools.
Moment.
nachdem ich es getestet habe. Ja. Wir müssen jetzt beide so lachen. Ja, ich muss das aufrollen. Kollegen ist das mal passiert. Der hat das auch beim Kunden gemacht und ist dann dummerweise in einen Bug reingelaufen. Er hat nämlich dann auch so alle VDI-Wims markiert. Rechtsklick, Upgrade, VMware-Tools. Die haben dann auch alle die VMware-Tools aktualisiert. Zumindest wollten sie es. Sind dann in einen Rollback gelaufen und hatten danach keine Netzwerkkarte mehr. Das war dann ein bisschen blöd.
Ja.
War ein dokumentierter Bug. Bestimmter View-Agent.
Mhm.
Hm, dumm gelaufen.
Ja. Schöne Grüße.
Genau. Jetzt hatten wir ja mit VMware zu tun, aber du hast dann auch noch ein paar Gearpass-Kisten gepatcht, weil da gab es auch einen.
Auch da, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob uns die weniger haben, nicht interessieren, ne? Aber ab 7.0 sind wir schon sehr zügig unterwegs.
Genau.
Ne? Und auch bei der Clearpass hatten wir jetzt ein paar. Die haben einen Hotfix Q4 2023 rausgebracht, wo verschiedene Sicherheitslücken gefixt sind. Unter anderem eine Local Privilege Escalation in OnGuard.
Das ist sehr witzig, weil das ist ja ein Agent, der auf einer Linux-Möhre installiert wird.
Ja.
Und da gibt es eine Local Privilege Escalation.
Da gibt es eine Local Privilege Escalation. Das heißt, wahrscheinlich, also keiner unserer Kunden benutzt OnGuard tatsächlich. Nee.
Ja, nicht,
deswegen, die war jetzt speziell nicht so wichtig für uns, aber vielleicht für andere. Dann haben wir in der ClearPass Policy Manager Web-Based Management Interface, ja, auf der Web-UI, eine Authenticated SQL Injection.
Brauchst du aber Credentials für, ne?
Ja, Authenticated, deswegen. Aber 7,2, obwohl.
Ja, immer noch hoch genug.
Immer noch hoch genug. Ja, und dann noch so 2, 3 andere. Aber was man ja auch wieder feststellen muss, ClearPass, Cluster-Update, habe ich noch nie ein Problem mit gehabt.
Ja,
das ist flawless. Also auch wirklich, wirklich ausfallfrei. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir die Dinger immer als Cluster deployen. Ne? Du willst halt deinen NAC nicht irgendwie außer Betrieb nehmen müssen wegen einem Update.
Ja, und ich meine, was jetzt mal blöd gesagt, ne? So eine, die Appliance Lizenz ist ja noch nicht mal so wahnsinnig teuer, was ja das Teure an der ClearPass ist, es sind ja immer die Access-Lizenzen. Mhm. Aber die Plattform-Lizenzen, ja, keine Ahnung, 3? Weiß ich nicht, ne? Und ganz ehrlich, das kann es echt wert sein, ne? Dafür kannst du
auf die jeden Dinge Fall. Halt regelmäßig Nein, das ist ja auch ein System, benutzt, was halt mega kritisch ist, ja. Ne? Gerade wenn du jetzt wirklich dann, sag mal, nicht nur dein WPA2 Enterprise darüber machst oder WPA3 Enterprise, sondern vielleicht auch dann noch dein 802.1x im LAN, ja, da willst du eh nichts Ungeclustertes haben.
Genau, da machst du hinterher noch so ein bisschen Radius für deine VPN-Anbindung und sowas alles drauf. Das willst du doch nicht ungepatcht lassen.
Ja. Nee, alles, ne, sowas immer als Cluster oder anders redundant. Ja, und dann, obwohl es ja gar nicht mal zu unserem Beritt gehört, einfach nur zur allgemeinen Belustigung, abgeschossen hat den Vogel der CVE 2023-22515. Atlassian Confluence.
Déjà-vu.
10.0. Was haben sie gemacht? Es gibt einen in The Wild ausgenutzten Exploit, der laut Microsoft Threat Intelligence auch zum Beispiel von der Storm 0062 ausgenutzt wurde, schon seit dem 14. September. Und zwar, dieser Exploit erlaubt es wohl, das Setup nochmal aufzurufen.
Du bist sicher, dass du das hier erzählen willst?
Ja, ich erzähle das. Das hat Sir Bund hat das geschrieben, ja, das kannst du googeln.
Ja,
du kannst das Setup wohl wieder aufrufen, darin rumspringen bis zu dem Punkt, wo du einen Administrator-Account erstellst und dir einfach einen weiteren Administrator-Account erstellen. Und das, meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ich Atlassian-Produkte meide wie der Teufel das Weihwasser. Vor allen Dingen dann, wenn man sie selber hostet. Atlassian, das muss man dazu sagen, schreibt zurecht, wenn ihr Confluence über eine Atlassian-Umgebung oder eine Atlassian-Domain, also wenn es gehostet dort betreibt, dann seid ihr nicht betroffen. Betroffen sind aber alle die zum Beispiel Confluence selber betreiben.
Ja.
Dumm gelaufen.
Wie so oft, ne?
Ja, aber das ist interessant, ne? Weil Patch-Management, wenn man das mal so generell betrachtet, ich meine, wir legen da ja oft auch bei Kunden immer so einen Finger in die Wunde, ne? So Windows Server hat jeder auf dem Schirm, also auch Windows Clients wird immer gepatcht, ne?
Windows Server hat jeder auf dem Schirm und trotzdem patcht sie nicht jeder immer so, wie sie sollte.
Ja, klar.
Just saying.
Nope. Exchange hatte ich heute auch erst wieder den Fall. Ne, 2019 CU13, dann habe ich dann, also es gab da ja auch jetzt von ein paar Tagen gab es ja dann, hatte die Zero-Day-Initiative ein paar Exchange-Lücken rausgehauen, größtenteils sind alles authenticated, so, ne, was waren's, hatte ich mir irgendwo notiert, ich glaube, das waren alles größtenteils so Partial Information Disclosure Sachen, so halb so wild. Aber da war dann auch eine bei, eine unauthentifizierte Zero Day, aber da hat Microsoft gesagt, so, nee, Freunde, das haben wir mit dem August-Patch schon zugekippt. Habe ich dann heute einem Kunden geschrieben, er stellt sich raus, der hatte quasi seit CU13 gar keine Updates draufgepackt. Dumm gelaufen.
Ja, gut.
Also Exchange haben auch die meisten auf dem Schirm, zumindest wenn wir sie drauf stoßen, aber zum Beispiel SQL Server. Ne, wer versorgt seine ganzen SQL Server mit Updates?
Ja, bei SQL Servern weiß ich nicht, sehe ich manchmal halt auch ein bisschen die Schwierigkeit, da setzt ein Produkt drauf auf, irgendeine Software.
Ist mir scheißegal, wenn die mir erzählen,
gehst du zum, ne, sagst du Hersteller, kann ich den hier patchen, ich brauche das und das, müssen wir testen oder weiß ich nicht. Also je nachdem, was du da hast für Softwarehersteller, kann das schwierig sein.
Entschuldigung, habe ich eine ganz andere Meinung zu.
Ich persönlich würde einfach patchen und gucken, was passiert.
Wenn mir ein Entwickler sagt, du darfst mein System nicht patchen, weil ich kann nicht garantieren, dass meine Programmierung
Software ein und
nach der Installation dieses Updates funktioniert. Alter, geh mit Gott, mach was mit Holz oder kleinen Tierchen, aber lass die Finger vom Entwickeln. Ja? Mhm. Lass die Finger von Computern, das ist nicht gut. Der Typ hat, also wer das macht, der hat einfach den Knall nicht gehört.
Bin ich bei dir. Ich sag ja nur, ne, es ist leider die Realität.
Ja, aber ne, so ist das halt auch dann ganz häufig, ne, so Oracle packt auch keine Ahnung, Oracle-Datenbanken, kenne ich auch genug Beispiele bei Kunden, die dann halt ungepatcht laufen. Ja, Firewalls, ja, das wird schon mal gepatcht. Switches, wer versorgt seine Switches regelmäßig mit Updates? Es sei, gut, wenn du Cisco hast, dann bist du vielleicht, ne,
ja, Cisco-Leute, muss ich da in Schutz nehmen. Die haben mit Patches immer so viel Elend. Also wir haben, ja, keine Ahnung, bei Cisco scheint mir überdurchschnittlich viel irgendwie dabei in die Binsen zu gehen, wenn man die Dinger patcht. Aber ich muss auch sagen, seit AOS CX habe ich auch häufiger das Gefühl, Switches patchen zu müssen.
Ja, aber weißt du, woran das liegt?
So REST API und
wie groß ist so ein AOS CX?
Ja, das ist schon ein paar hundert Megabyte
groß. Genau, da ist nämlich irgendwie so ein ganzes Linux drunter. Und liebe Leute, das ist einfach scheiße.
Ja.
Ja, guck dir eine Firmware für irgendeine so dahergelaufene 2930 an. Ja, die hat 20 MB.
Ja, ja. Wenn es hochkommt.
Genau. Aber wenn er halt dann irgendwie meinst, du musst dein ganzes Linux drunter schieben, weil du willst ja irgendwie fancy und hin und her und auf dem Switch muss ja auch Python verfügbar sein für irgendwelche Schweinereien. Mhm. Ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn da irgendeine Library einen Knacks hat, dass ich dann mal meinen ganzen Switch updaten muss.
Ich finde es schade, aber es ist leider irgendwie alternativlos. Was willst du schon machen? Cisco, gleiches Spiel, gleiches Problem.
Ja gut, ne, iOS XE, klar, ist halt auch irgendwie Linux drunter, ne?
Ja. Alcatel,
auch, ja.
Gleiches
ja,
Spiel.
Ja.
Gleiches Spiel. Was hast du für Alternativen? Muss man doch TP-Links.
Einfach irgendwelches Unmanaged-Zeug.
Genau.
Wir trennen in Physik. Oh Mann. So, Aufreger der Woche.
Oh.
Ich hätte ja einen Aufreger, aber das wird justiziabel, glaube ich. Ich habe gerade so ein Stichwort
gerade gelesen aus dem Augenwinkel.
Das wird justiziabel. Aber vielleicht einfach mal so die random Info. Wusstet ihr eigentlich, dass das Avaya, ja, der große UCC-Laden, gerade erst wieder das Chapter 11, also das US-amerikanische Gläubigerschutzverfahren, verlassen hat, nachdem sie da im Februar 2023 drunter geschlüpft sind, weil sie klamm waren. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie das getan haben. Das haben sie schon häufiger gemacht.
Müssen wir das jetzt? Nein, wir kommentieren das jetzt doch nicht, oder?
Nein, wir kommentieren das nicht. Ich lasse das einfach
einfach mal so im Raum stehen.
Unkontextuell hier stehen.
Ja, es tut uns ein bisschen leid. Aber ja. Wir leiden.
Genau.
Wir leiden darunter. Wir
Marco,
leiden, wirklich.
Wenn du das hier hörst, wir stehen das zusammen durch, ne?
Ja, mal halt mal die Daumen, dass ich da morgen nicht bis 2 Uhr morgens sitze.
Ja, das ganz ehrlich, das müssen wir dann mal gucken. Also da müssen wir dann nochmal überlegen. Also ich könnte mich in diesen Call mit reinhängen, aber
warum willst du dir das antun?
Wobei, da sind nur Techies drin, ne? Von den Sales-Fotzen ist keiner dabei,
Techies,
oder?
Techies sind dann, ja, wenigstens ehrlich.
Ja.
Oh, habe ich das gesagt?
Gut, lassen wir das einfach so hier stehen.
Kannst du dir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob du das da...
Nein, da werden wir...
das rausschneiden.
Nein, das... Ach, hier wird nichts geschnitten, wir schneiden nicht. Vielleicht werden wir das in ein paar Jahren mal als lustige Anekdote zum Besten geben. Da könnten wir echt noch ein paar andere Leute, ne? Wir könnten ja hier auch aus der Kölner Mitte könnten wir noch den einen Kunden, der hat ja auch Erfahrung mit denen, könnten wir einladen. Aus Dortmund könnten wir sicherlich noch welche einladen, die haben auch Erfahrung mit denen.
Ja. Oh, das ist eine schöne Idee. Können wir mal hier Therapierunde machen.
Avaya, whack the mole.
Oh, Avaya.
Eine Avaya-Pinata und jeder darf mal. Oh Mann. In diesem Sinne würde ich sagen.
Ein bisschen unschick ist gerade, aber.
Nein, also.
Wir sind müde.
Ja. Schon wieder spät. In diesem Sinne würde ich sagen. Bleibt gesund. Im Gegensatz zu uns. Gehabt euch wohl. Habt Spaß am Gerät. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Alles Gute.
Bis dahin. Ciao.